SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwach. Es ist Nacht, so wie heute, aber ich erzähle euch etwas anderes. Es ist Nacht und dann ist man ganz allein unterwegs. Und plötzlich, da hört man Schritte hinter sich. Und merkt, dass die Schritte immer näher kommen. Man schaut zurück, sieht eine dunkle Gestalt und man läuft automatisch ein bisschen schneller. Und die Schritte hinten dran, die werden auch ein bisschen schneller. Und dann rennt man plötzlich und hinten dran rennt es auch. Und in dem Moment kommt wahrscheinlich die grosse Angst, die Angst um Leben und Tod, beziehungsweise die Angst um Leib und Leben. Das also ist heute unser Thema. Kennt ihr so eine Situation oder eine ähnliche Situation, wo ihr um euer Leben bangt habt oder euer Leben in Gefahr war? Nicht nur ein neues, weil das würde mich auch interessieren, das Leben von jemand anderem. Dann macht mit, Leute da 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Und Tanja ist jetzt am Telefon, das ist Barbara. Salut Tanja.
Ja, salut Barbara.
Tanja, kannst du mir vielleicht ganz am Anfang sagen, um welche Angst hast du gespürt in dem Moment, wo dir wahrscheinlich etwas passiert ist?
Also es war so die Angst, überlebe ich eine Situation oder überlebe ich das nicht? Das war so die Angst, die ich erfahren habe.
Und die Angst, wie hat sich die breit gemacht? Wo hast du sie als erstes gespürt? Magst du dich erinnern?
Wie soll ich das sagen? Also es ist ja so gsi bei mir, dass es aufgrund von einer Krankheit war, von einem Zeckenbiss, den ich hatte. Das ist jetzt etwa schon 25 Jahre her. Und dort ist so ein das Ausgeliefertsein von jeglichen Symptomen, die man hat, die man nicht selber beeinflussen kann. Und man nicht weiss, wie geht es weiter, wie geht es mit dieser Geschichte weiter, werde ich wieder gesund oder
Und das war ein Zeckenbiss. Das war dann irgendwann klar, dass es sich um einen Zeckenbiss geht. Das geht, ich glaube, auch mal ein bisschen länger, bis dann irgendwie etwas passiert, oder? Was hast du als erstes beobachtet jetzt bei dir? War es eine Rötung?
Also man hat das erst so im Nachhinein können rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist. Und man hat so in meinen Jugendtagen als leitende Person. Und es war im Baselbiet, da sind wir auch sehr viel im Wald umeinander gerannt. Und die Symptome, die sind erst 3-4 Monate später dann gekommen. Und das hat angefangen, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Und wir sind dann sofort zum Hausarzt gegangen. Und man hat mich dann ins Spital aufgenommen. Und einfach dann hat es angefangen eben mit höherem Fieber. Also da reden wir von 42 Grad Fieber. Eine ganze Woche lang Lungenentzündung, Ohrenentzündung. Eben einfach auch die Atemnot, die ich immer hatte. Dann sind Lähmungserscheinungen gekommen. Und einfach die Ärzte, die natürlich umgekehrt sind und mir Blutbilder genommen haben und einfach auch nicht herausgefunden haben, was das ist. Ja, genau. Genau.
Also du bist dort wie alt etwa gewesen? 20, so?
17.
17?
Ja.
Und die Eltern sind natürlich auch involviert gewesen, oder? Dort. Also die sind...
Genau, einfach die ganze Familie, meine Großeltern auch, die mich immer sind besuchen kamen, jeden Tag. Ich war auch so in einem sogenannten Seuchenzimmer gewesen, also auch man nicht so gewusst hat, was ist das genau für ein Virus ist. Also das hat man feststellen, dass es sich um ein Virus handelt. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, eben so in den Fieberträumen rein, so, wie dass man mich soll beerdigen. Und es hat dann immer noch die Bibel im Nachttisch und die habe ich angefangen zu lesen. Und es sind ganz verrückte Sachen abgegangen. Mhm. Und also Nachtschweiß, oder? Man hat dann auch 4-5 Mal pro Tag müssen meine ganze Bettwäsche wechseln. Und ich habe mich dann einfach so müssen in die Hände von diesen Ärzten eigentlich gehen und sagen, gut, jetzt macht. kämpfe ich weiter, lasse ich mich gehen. Also es war so die Angst gewesen. Und ich habe dann mal entschieden, ich möchte eigentlich weitermachen. Mhm. Und dann hat mir das auch nach einer Woche, ist mir das ziemlich auch wieder viel, viel besser geworden.
Ja. Aber die Woche, die ist dir extrem in Erinnerung, oder? Das wird immer wieder irgendwie kommen. Also die Angst auch irgendwo, eben, müssen sie gehen, schon so jung. Die ist da gewesen.
Die ist da gewesen, ganz klar.
Also auch real oder nur in den Halluzinationen, also in den Fieberträumen?
Das ist auch ganz, ganz real, ist das da gewesen.
Mit 17 bist du wie im Leben gestanden? Bist du in die Schule gegangen, in deiner Lehre?
Ich habe noch weiter Schule gemacht und die habe ich dann abgeschlossen mit 18.
Nein, ich meine, wo, weißt du damals, wo das war? Also, wo du wirklich ums Leben gekämpft hast. Also, wie war die Situation dort? Bist du dort in die Schule gegangen?
Ich war dort noch in der Schule, Also ich habe noch weiter Schule gemacht nach der obligatorischen Schule, So, genau.
Und wenn man so träumt, so eben die Fieberträume hat, und wie du das eben beschrieben hast, also ich stelle mir schon vor, wenn ich dann irgendwie beerdigt werde, kommt da auch die Angst vor dem Sterben, oder ist das einfach irgendwie wie so, ja, es ist jetzt halt einfach so?
Also die Angst vor dem Sterben ist da, ganz klar. Also ich habe mir das auch so vorgestellt, irgendwie. Wie ist das mit meinen Eltern? Die haben natürlich auch sehr, sehr Angst gehabt, als ich dann angefangen habe, so zu reden. Das ganze Umfeld natürlich auch. Und ich bin einfach froh gewesen, dass sie mich jeden Tag besuchen, 2-3 Mal, oder? Dass sie auch da gewesen sind, präsent gewesen sind und einfach so, Tanja, Kämpf, oder? Ja. Egal, was es jetzt ist.
Hast du in der Zwischenzeit selber Kind?
Ich habe kein Kind.
Du hast kein Kind. Also im Moment ist es ja irgendwo in vielen Wäldern auch gefährlich mit den Zecken und so. Also hat mich jetzt Wunder genommen, wie du da umgehst. Aber du selber jetzt, oder? Also bist du durch das Erlebnis wie vorsichtiger geworden, anders geworden, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich weiss, man kann sich ja impfen, aber es gibt ja glaube ich, auch ganz, ganz viele verschiedene Arten. Und ich sage mir immer, ich bin glaube immun dagegen. Ich glaube, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe das gehabt und ich glaube, es wird nicht wieder kommen. Also die Angst, die habe ich nicht mehr. Auch wenn ich jetzt im Alter bin. Auch gegenüber vielen verschiedenen anderen Situationen. Hat mich das, glaube ich, ein bisschen geprägt, dass ich nicht mehr so Angst habe vor Sachen, wo vielleicht Leute Angst haben.
Irgendwelche
Konflikte oder jetzt auch gerade in der Arbeitswelt denke ich manchmal so, tun nicht so, sind doch einfach froh, dass sie leben und dass sie die schönen Sachen können erleben können. Und gehen raus, gehen reisen, gehen die Welt anschauen.
Also es hat dich schon geprägt, diese Woche.
Ja, es kann auch sein, dass es ganz anders ist, oder? Dass man einfach vom einen Tag auf den anderen nicht mehr darf da sein.
Und dann, wenn man eben die Angst um Leib und Leben als Thema hat und so ein bisschen darüber nachdenkt, dann nachher habe ich mich so gefragt, wieso hängt man so am Leben? Was ist es bei dir?
Bei mir sind es ganz sicher die Familien und die Freunde, die ich habe. Sicher auch Beziehungen, die ich drin lebe. Das ganze soziale Umfeld, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf glaube noch so viel erleben. Ich will eigentlich gar noch nicht gehen, oder?
Genau, und schön gesehen. Tanja, danke vielmals für das Gespräch. Und wünsche dir eine gute Nacht und weiterhin wie sagen wir dem, die Kraft oder die angstfreie Zone.
Merci vielmals.
Alles Gute, mach's gut.
Danke.
Ciao, Tanja. Tschüss. Wir reden heute über die Angst um Leib und Leben und was da passiert ist, wie wir da damit umgegangen sind. 0800 00 22 20 und am Telefon haben wir Sonja. Das ist Barbara. Hallo Sonja.
Hallo Barbara.
Sonja, wie war denn das bei dir gewesen? Wie bist du in eine gefährliche Situation geraten?
Also, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe von 1998 bis 2008 im Kongo gelebt. Mhm. Ich bin ausgewandert, nachdem ich das ganze Konservatorium gemacht habe, habe dort dann meinen ehemaligen Mann kennengelernt und wir sind also im Juli 1998 ausgewandert und am 2. August hat der Krieg angefangen.
Jawohl, und also dein Mann ist ein Kongoles, gell, sagt man
ja, dann? Ja, mein Ex-Mann ist Kongoles,
ja,
genau.
Und du bist da mitgegangen.
Mhm. Ich bin mitgegangen, wir sind beides Musiker, wir haben eigentlich wollen unser Leben dort aufbauen, mit der Musik und der Musik. Ja. Und ich habe so etwa 10 Jahre dort gelebt und in diesen 10 Jahren sind wir also 5-mal mitten in Konflikten, Putsch, Unruhe gewesen.
Wie ist denn das Leben? Also da spielt sich eben, da spielt sich der Tod gerade nebendran ab. Also wie hast du es erlebt und was hat das mit deinen Gefühlen oder mit deinen Ängsten gemacht?
Also der Tod ist nebendran oder man ist eigentlich mit drin. Also ich habe manchmal, also ich habe es nicht immer gleich erlebt. Ich habe es manchmal so erlebt, dass ich mich tagelang verstecken musste. Dann hat man wirklich Angst und schaut, dass man irgendwie durchkommt. Ich war auch ein paar Mal mit drin. Also ich war in Schiessereien oder so. Und dort ist es anders. Dort ist einfach zuerst mal die lähmende Angst. Oder? Man zuerst schaltet alles aus, bis man wieder reagieren kann. Ja. Dann reagiert man, versucht man das Beste daraus zu machen. Man versucht wirklich einfach nur, es geht nur ums Blut und Überleben.
Das nimmt mich auch Wunder. Also wenn die Angst kommt, wenn die wirklich dann da ist, wie spürt man sie? Das ist ja mal irgendwie da. Du hast jetzt gesagt, man schaltet alles aus, oder? Es ist irgendwie, man kann nicht reagieren. Ist das wirklich so? Also kann man gar nicht mehr denken? Kann man dann gar nicht mehr handeln im ersten Moment?
Also im akuten Moment, wenn man wirklich in akuter Gefahr ist. Also zum Beispiel bei dem, als ich in der Schiesserei war, da bin ich also wirklich, ich habe meinen Sohn noch dabei gehabt, oder mein Sohn war schon 80 dann. Mhm. Und ich habe ihn an der Hand gehalten und ich bin einfach dort gestanden, wie bestellt und nicht abgeholt. Also wirklich, das ist wie ein Blitz, der durch den Körper geht. Das ist mir einfach gelähmt. Das schaltet hier mal aus. Und dann kommt es wieder und dann reagiert man. Oder? Und dann versucht man ruhig zu reagieren. Also ich habe dann versucht umzukehren. Oder ich habe meinen Sohn vor mir gestellt und wir sind fortgelassen. Ich habe gesagt, nicht rennen, ja, nicht rennen. Oder? Und ich habe ihn vor mir gestellt, dass wenn etwas passiert, dass es mich verwünscht und nicht ihn. Mhm. Und dann hat man jetzt mal ganz einen kühlen Kopf. Dann irgendwie tut man nur noch reagieren. Dann sind alle anderen Gefühle sind weg. Es ist einfach wirklich nur noch so, ich denke, so das primitive Hirn. Oder ich weiss einfach das funktioniert noch. Oder?
Das ist eigentlich super eingerichtet, oder? Dass es so ist, dass man im Affekt dann irgendetwas falsch macht, oder?
Sondern ich einfach habe das Gefühl, so, dass es so muss sein. Ja.
Du, und wie nah, also wenn du das jetzt so beschrieben hast, wenn du sagst, ich bin in eine Schiesserei reingekommen, wie nah ist denn das gewesen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wo sind ihr da gewesen? Auf einer Straße?
Wir sind auf der Straße, also mitten drin in einer Menschenmenge. Und es ist auf die Menschenmenge geschossen worden. Also es hat uns auch verwünschen
können. Ja. Und wer hat denn geschossen?
Also das sind natürlich grosse politische Probleme gewesen, denn es ist mit Opposition, mit verschiedenen Armeen. Oder? Das ist eine komplizierte Sache. Es hat zum Teil in Kinshasa, wo wir dort waren, wo sie die Wahlen vorbereitet hat, hat es bis zu 5 Armeen in der Stadt. Weil die Rebellenführer sind alle in die Stadt gekommen für die Wahlen und alle haben ihre Armeen mitgenommen. Das war eine extrem gefährliche Zeit gewesen.
Aber du bist doch immer wieder rausgegangen. Also nehme ich jetzt mal an, dass du das...
Ja, oder der Krieg in diesen 10 Jahren war nicht immer in der Hauptstadt gewesen. Ja. Der Krieg dauert jetzt seit 18 Jahren. Mhm. Man redet von 8 Millionen Toten. Das ist ein Krieg, der totgeschwiegen wird. Oder... In Kinshasa selber sind wir 5-mal wirklich mit drin gewesen. Das ist manchmal sehr überraschend gekommen. Es war schon mal so gewesen, dass mein Sohn schon in der Schule war und ich bin noch daheim gewesen. Mhm. Ich habe in der gleichen Schule auch gearbeitet. Und dann sind die Unruhe losgegangen. Und dann sind wir einfach während 4 Tagen getrennt gewesen. Er war in der einen Seite gewesen von der Stadt und ich auf der anderen. Und irgendwo mit drin sind einfach die Gefechte gewesen. Dort ist es etwas anders in dem Sinn, da bin ich nicht mitten in den Gefechten, aber ich hatte unglaublich Angst gehabt, dass meinem Sohn etwas passiert. Mhm. Und er hat unglaublich Angst gehabt, dass uns etwas passiert. Ja. Und dann muss man die 4 Tage irgendwie einfach überbrücken mit positiven Gedanken. Man handelt, man versucht die ganze Zeit etwas zu machen. Man kann ja nicht viel machen, aber
Wie haltet man denn, wie haltest du, oder wie hast du das ausgehalten? Ich meine, die 10 Jahre in dieser permanenten Angst, ob jetzt etwas wieder los ist in dieser Stadt, ob jetzt wieder Krieg geschossen wird, Angst um dich, Angst um deinen Partner, ums Kind, also wie hast du das ausgehalten?
Also eben, wie gesagt, es ist ja nicht immer gewesen.
Ja, aber trotzdem.
In diesen 10 Jahren. Ja. Wir haben dort eine Karriere gehabt. Ich bin als Swissi Sängerin sehr bekannt gewesen in diesem Land.
Ja.
Wir sind auftreten, ich habe dazugehört. Und man muss nicht vergessen, ich war ja nicht die Einzige in dieser Situation. Oder? Das ganze Volk war in dieser Situation gewesen. Das heisst, irgendwie ist man ja nicht immer eine Ausnahme. Man gehört zum Ganzen.
Mhm.
Und irgendwie die Leute, das ist einfach so, oder? Da gibt es 4-5 Tage Strupp, oder? Wird geschossen und gibt einen Haufen Tote. Und dann ist das Mal vorbei und dann geht man auf die Straße. Und von einem Tag auf den anderen geht man wieder in das normale Leben.
Es ist eine gewisse Hoffnung, Normalität, oder? Also als Nicht-Normale ist irgendwie wie eine Normalität dann dort. Das ist einfach so, man hat nichts dagegen machen können. Und gleichzeitig haben die wollen leben. Jetzt, wenn wir nochmal auf die Schiesserei zurückgehen, wo du wirklich mit drin warst, die Angst gespürt hast, um Leib und Leben und so, wie hat das dich verändert?
Wie mich das verändert hat. Ich weiß. Also,
vielleicht muss ich fragen, was bist du vorher für eine Frau gewesen, bevor du dort angegangen bist? Also bevor du ausgewandert bist? Und wie hat sich das Leben dort verändert für dich, also auf dich?
Also ich war sicher sehr naiv gewesen vorher. Ich habe viele Illusionen auch verloren. Ja. Illusionen von der Menschheit, von den Leuten, wie sie miteinander umgehen. Sicher ist man stark geworden. Auf eine Art ist man sehr stark und auf eine Art ist auch etwas kaputt in einem vielleicht. Hat man nicht mehr das Vertrauen, das man so hat.
Mhm.
Hier in der Schweiz lebt man doch so eine Art in einem Sicherheitsgefühl. Es ist zwar manchmal ein bisschen illusorisch, aber trotzdem, oder? Man lebt so in einer Sicherheit. Eigentlich, das, wenn man geht arbeiten, überlegt man sich nicht viel. Es könnte zwar viel passieren, aber eigentlich nicht.
Mhm.
Und dort lebt man extrem bewusst. Jede Minute extrem bewusst, oder? Weil man ist immer eigentlich auf Alarm, oder? Es kann jeden Moment etwas passieren, es kann immer etwas passieren. Es ist auch so, wenn jemand von der Familie zum Haus aufgeht, man weiß nie genau, was passiert. Jeden Abend, wenn die Familie gesund wieder daheim ist, ist man sehr dankbar. Also man lebt eigentlich extrem. Man lebt, jedes Gefühl wird sehr gelebt, was man hier vielleicht nicht so hat, oder? Hier, obwohl es nicht so ist, man kann auch überfahren werden.
Ja, klar, aber es ist völlig eine andere Situation. Und du sagst ja, gewisse Sicherheit ist da, die kann man zwar nie irgendwie ausschliessen, dass die irgendwie gebrochen wird. Und das mit der Dankbarkeit finde ich auch noch ein gutes Stichwort. Also kennst du denn jetzt in der Schweiz die Dankbarkeit am Abend manchmal auch, dass du noch da bist auf dieser Welt?
Also sicher. Ich denke schon, ein bisschen, leider geht es halt schon ein bisschen verloren. Irgendwie wird mal wieder in den Alltagssog reingezogen.
Mhm.
Aber ich versuche, weil dort im Kongo habe ich mich jeden Moment, jede Minute habe ich mich lebendig gefühlt. Und das ist hier manchmal geht es ein bisschen verloren.
Ja.
Dass man sich nicht mehr so extrem lebendig fühlt.
Mhm.
Aber ich denke schon, Philipp, ich denke schon, ganz vergessen geht es sicher nicht.
Was war denn der Grund gewesen, schlussendlich, dass dann gleich wieder zurückgekommen bist in die Schweiz?
Also wie gesagt, also wir sind natürlich wirklich, wir sind sehr berühmt. Also wir haben Stadien gesucht mit 80'000 Zuschauern. Wir sind dort wirklich auf dem
Wahnsinn. Also ihr zwei oder noch andere?
Also mein Ex-Mann war bekannt gewesen, ich und dann unser Klein ist also mit 6 ist dort ein Superstar geworden. Er singt sehr gut und ist wirklich ist sehr, sehr berühmt geworden. Wir haben nachher auch durch unsere Berühmtheit Kontakt gehabt zu all diesen Politikern, oder zum Präsidenten. Wir sind dort auftreten, wir sind bei grossen Politikern ein- und ausgegangen. Bei all den Rebellenführern ist man ein- und ausgegangen. Und es war eine lange Geschichte. Wir haben nachher persönlich noch Probleme bekommen. Das heisst, ich habe Betreuung erlebt durch die Unsicherheit im Land, aber wir sind nachher persönlich, wir haben persönliche Todesdrohungen bekommen. Also, wir sind mit dem Tod bedroht worden, sie haben uns bedroht mit. Die haben jetzt auch so Pneu um einen gestülpt und angezündet. Und also vor der Tür waren schon 3 Pneu. Und dass sie einfach nachher noch wirklich ganz, dass sie nachher die ganz extremen Ängste, weil sie wirklich einen selber betreffen.
Ja, ja.
Und irgendwann ist es.
Und hat das mit eurer Berühmtheit zu tun gehabt? Oder hat das mit der, mit, dass ihr einmal die Rebellen und einmal sind ihr irgendwie bei den Präsidenten gewesen?
Es hat auf jeden Fall mit unserer Berühmtheit zu tun gehabt, aber es war natürlich so gewesen, dass der Präsident, der am Platz war, versucht hat, die ganzen Musiker an sich für Propaganda.
Mhm.
Und wir haben gerade neben dem Oppositionsführer gelebt und das hat natürlich Konflikte gegeben.
Okay. Und das war nachher so der Grund gewesen, hey, nein, aber das geht nicht. Also jetzt
ja,
sind wir am Leib und Leben bedroht.
Schon.
Und auch der Sohn
also natürlich, dann haben wir also innerhalb einer halben Stunde wirklich müssen flüchten. Oder dann schaut man noch schnell so das Wichtigste und dann merkt man eigentlich, dass alles, was man hat, nicht wichtig ist, sondern nur das Leben.
Mhm.
Und das ist ja, die ganze Situation ist nachher einfach nicht mehr tragbar gewesen.
Wie flüchtet man denn da? Also, du bist eine Fremde in diesem Land gewesen, bekannt, wie du sagst, berühmt in diesem Land.
Mhm.
Und irgendwie, du weißt zwar, du kannst zurück in die Schweiz, aber und wirst bedroht. Wie sind ihr da geflüchtet? Mit was sind wir geflüchtet? Mit einem Koffer voll Kleider oder gar nicht?
Ja, also ich bin ein paar Mal geflüchtet. Ich bin, glaube, im Ganzen bin ich 3 Mal geflüchtet.
Ja.
Als wir zuerst mal geflüchtet sind, sind wir einfach wirklich nur mit einem ganz kleinen Reisetäschchen. Einfach nur so 2-3 Sachen.
Ja.
Dann, damals, nachher sind wir, also ich bin einfach in die Schweiz zurückgekommen, einen Moment, bis sich die Situation beruhigt. Nächstes Mal ist dann mit so einem Minibus, haben wir einfach ein paar Sachen drin. Er ist nachher Richtung Süden geflüchtet. Und als ich nachher definitiv bei heimgekommen in die Schweiz, bin ich einfach mit 3 Koffern heimgekommen und einfach wieder bei 0 angefangen.
Eben, was war das damals, also wo du dann zurückgekommen bist? Hat man auf dich gewartet?
Also ich habe eine Familie hier in der Schweiz und
die
haben mich also, sie haben empfangen, ich konnte zu meinem Vater heimkommen und ich habe wirklich noch einmal von vorne angefangen.
Mhm.
Aber das ist nicht schlimm, ich habe das nicht als schlimm empfunden.
Aber die Eltern waren natürlich auch ständig im Ungewissen gewesen, oder? Sie haben ja gelesen in der Zeitung, du sagst schon, man hat viel zu wenig, man berichtet wirklich viel zu wenig über all die Kriege in Afrika. Und, aber gleich hat man ja das mitbekommen, oder hat er das mitbekommen. Ist das, wie war das für die Eltern gewesen, wenn sie nie gewusst haben, ob ihre Tochter jetzt vielleicht noch lebt oder nicht lebt?
Also es wird eigentlich so wenig berichtet, dass manchmal bei uns ist es eine Notsituation
gewesen.
Und die haben irgendwie meinen Eltern noch anrufen können und sagen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es geht mir gut. Und sie haben noch gar nicht gehört, dass irgendetwas
das ist.
Also weder im Radio, weder im Fernsehen gekommen. Und bei uns ist es schon Notzustand gewesen. Also, manchmal habe ich sie sogar eben mit meinen Anrufen noch fast beunruhigt. Und ich habe gemeint, das wüsste die ganze Welt davon.
Und dann haben sie nie gesagt, Sonja, komm jetzt heim. Du musst heimkommen.
Ja, man hat natürlich schon darüber geredet. Mein Vater ist uns ja 2 Mal besuchen und hat auch ein verstehen, was mich in diesem Land hält. Weil natürlich, wir haben unglaublich viel Schönes erlebt. Oder?
Mhm.
Es ist nicht so, dass wir 2 Jahre im Krieg
gelebt haben. Ja, das ist mir klar.
Nein, das ist viel Schönes gewesen.
Ja.
Und ja, ich denke, mein Vater, um mich besuchen, hat es ein bisschen verstehen. Es hat mir sehr beeindruckt, das Leben dort.
Und wie hat das der Sohn jetzt eigentlich? Also sind jetzt, wie viele Jahre sind seither vergangen, seit du wieder da bist? Was hast du gesagt? 98 bis 2008?
Wir sind jetzt seit 8 Jahren wieder da. Und
genau.
Mein Sohn ist jetzt 20.
Ja. Und wie geht er um mit all diesen Bildern, die er ja da irgendwie gesammelt hat als Kind, von diesen Kriegsbildern, von diesen Schiessereien?
Gut. Also ich muss sagen, gut. Er ist 20, er ist eigentlich für sein Alter sehr reif.
Mhm.
Sehr reif. Er ist aber auch ein sehr lustiger junger Mann und hat viel Humor. Und er ist dankbar. Er ist dankbar für das, was er jetzt hat. Und wir sind auch dankbar für all unsere Erinnerungen. Und wir reden oft darüber, über den Kongo. Und auch sehr viel Positives. Wir haben wirklich viel Positives erlebt. Und das bleibt, glaube ich, wirklich vorrangig.
Zieht es ihn manchmal dort hin?
Bitte?
Zieht es ihn manchmal dort an, weil er hat
also
die Wurzeln auch.
Natürlich. Ja, natürlich. Er war vor 3 Jahren. Ist er Freunde besuchen. Und zwar allein. Da musste ich etwas auf mich nehmen, weil es nicht so einfach war, wenn ich ihn dort gewusst habe. Aber ich habe das unterstützt. Das war für mich in Ordnung. Und eigentlich planen wir dann irgendwann zusammen noch abzugehen. Aber es war jetzt im Moment einfach nie die Situation, weil jetzt hätten sie Wahlen sein, 16, die nicht waren. Und die Situation ist wieder sehr unruhig und wir wollen uns natürlich nicht jetzt extra in Gefahr begeben.
Ja, das ist klar.
Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich dann noch einmal her müsste.
Du hast gesagt, du hast dir das neues Leben müssen aufbauen. Vielleicht meine allerletzte Frage aus Ernst und Gewunder natürlich. Ist die, eben, du weißt, auf was das rausgeht. Also, irgendwo hast du vorher gesagt, oder, wir sind in Kongo, haben wir vor 80'000 Menschen haben wir gesungen, Musik gemacht.
Aha.
Und wie ist das jetzt in der Schweiz? Also, bist du da auch eine Grösse in der Zwischenzeit? Und ich kenne dich nicht.
Nein, also nein, ich konnte eine Karriere machen, wo viele vielleicht nur davon träumen. Wirklich. Also ich bin sehr dankbar dafür, weil ich wirklich, ist auch nicht nur schön gewesen. Also, berühmt sein ist nicht immer nur lustig, aber ich wirklich das erleben und leben. Und ich bin heute 44, für mich ist es gut. Jetzt mein Sohn, der könnte man mal ein sehen, der studiert Musik an der Hochschule in Zürich. Er singt mit einer Band, die recht berühmt ist in Zürich. Er singt auch selber. Er macht wirklich seinen Weg, er macht seine Karriere. Er hat jetzt auch ein paar Mal mit dem Pepe Linhardt, ist er Solosänger in der Big Band. Und ich glaube, er macht seinen Weg. Also da tue ich fest darauf vertrauen. Für mich selber ist es okay. Also ich mache schon noch Musik, einfach mehr für mich.
Für
aber ich denke, ich suche nicht irgendwie jetzt. Also ich lebe noch. Ja, für Gesichter von Musik. Ich bin Musiklehrerin.
Jawohl, aber nicht mehr, du suchst nicht mehr das grosse Publikum und so.
Nein,
das findet man in der Schweiz
ja auch. Ich denke, ich einfach so. Ich bin auch
Du, total spannend gewesen. Danke vielmals, dass du angerufen hast. Und dir wünsche ich ganz eine gute Nacht und alles Gute.
Danke, Barbara. Alles Gute.
Merci.
Ciao, Sonja. Auf Wiederhören.
Tschüss. Ich sage wieder mal die Nummer 0800 00 22 20 für all die, die mir eine Geschichte zu erzählen haben, wo sie ums eigene Leben bangt haben oder wo das Leben von jemand anderem in Gefahr war. 0800 00 22 20. Tinu, das ist Barbara.
Ciao, Barbara.
Sorry, Tinu. Was war es denn bei dir gewesen, was mich ich muss. Nein, was?
Okay.
Nein, es ist mir jetzt eben gerade etwas in den Sinn gekommen. Es ist ja meistens so, dass irgendwie, wenn man Angst hat um Leib und Leben, ist der Tag ganz normal gewesen und dann bricht wie etwas in den Tag oder in die Nacht ein.
Das ist so, ja.
Was war es gewesen bei dir?
Ich schaue die Sendung. Zuerst muss ich heute schnell sagen, ich schaue die Sendung sehr, sehr gerne.
Mhm.
Und vielleicht kommt mir meine Stimme dir irgendwie bekannt vor, weil ich mal Leben tot hatte, wo das Thema war. Dann habe ich angerufen, dass wir zurückgerufen und gesagt, es geht nicht mehr, die Zeit ist durch. Ich habe letzten Dezember COPD, Stufe 3, von Stufe 4, und das ist die Erstickungsangst.
Eben, man hört es beim Reden, gell? Es schnauft hinten dran so.
Ja, ich habe vorhin das Gerät abgestellt, oder?
Geht es mit Gerät nicht besser?
Ich arbeite 100% in der Alten- und Behindertenpflege.
Ja.
In einem Altenpflegeheim.
Ja.
Nur mal schnell zu sagen, wie ist, wie jemand auf der Brust hockt und nur ein Kartenschlauch drum ist, wo man die Rätsel zuziehst.
Mhm.
Und die Angst vor einem Ersticken, das ist irgendwie so etwas, was dahinter nachsäckelt.
Können wir es mal noch ein bisschen einordnen? Wann ist denn die Diagnose gekommen? Wann ist das
die Diagnose war vor etwa 3 Jahren.
Mhm.
Also, ich hatte schon gerne Atemschwierigkeiten.
Ja.
Und das hätte ich niemand zumuten. Die Angst vor dem Ersticken, weißt du?
Das ist schrecklich. Angst, das muss schrecklich sein, oder?
Das ist so, ja. Das ist so.
Und mit der lebst du eigentlich immer? Oder?
Tagtäglich.
Also, minütlich. Also jetzt auch. Wenn du jetzt mit mir redest, ist die Angst auch da?
Nein, weil ich jetzt geredet
habe. Ja.
Ich habe Medikamente, die Sprays, die es gibt, die Bronchien auftun.
Mhm.
Aber ich arbeite 100% in einem Alters- und Pflegeheim.
Ja. Und wie schaffst du denn das? Wie schaffst du 100% arbeiten mit so einer Krankheit?
Barbara, das ist eine gute Frage. Mit einer positiven Einstellung.
Mhm. Und weil dir das auch wichtig ist, unter die Leute zu gehen?
Erstens das. Das ist so.
Ja.
Und zweitens, es lenkt ab.
Ja.
Es lenkt von beiden Problemen ab, oder?
Mhm.
Das ist.
Aber kannst denn du jetzt als jemand, der mit alten Leuten arbeiten tut, kannst denn du körperlich so arbeiten?
Es kommt darauf ab. Wie ist die ganze Wetterkapriole, die es so gibt?
Ja.
Mal heiß, mal wieder kühler.
Mhm.
Das geht schon. Aber wenn man eine Person muss aufnehmen oder transferieren in den Rollstuhl, dann komme ich sitzen, dann komme ich schnaufen.
Mhm.
Und dann merke ich, dass der hinterdrammen, der wieder hinterdrammen ist, oder?
Mhm. Also der mit dem Damoklesschwert.
Richtig.
Was bedeutet dir, wenn wir jetzt Liebe und Leben, Angst um Liebe und Leben reden, was bedeutet dir das Leben? So wie du jetzt lebst?
Sehr viel. Ich habe kranke Leute, irgendwie, also kranke Leute, bedürftige Leute, muss ich sagen.
Mhm.
Sehr, sehr viel gegeben. Sie geben mir aber auch sehr, sehr, sehr viel retour.
Mhm. Redest du mit ihnen über das, was bei dir geht und über deine Ängste, die du hast? Oder lässt du die auf der Seite?
Angst ist zu viel gesagt. Ich habe nur ein kleines Beispiel. Es war eine Bewohnerin, die Angst hat, weil jetzt ihr das Haus verkauft wird. Ich hatte eine Schicht gehabt, bis um 8:45. Mhm. Ich habe bis um 8:45 geblieben, auf dem Balkon raus. Ich habe einen Tee gemacht, ich habe einen Kaffee genommen. Ich habe mit ihr über ihre Ängste geredet, nicht über meine.
Mhm.
Ist das gegenseitige Geben und Nehmen?
Mhm.
Das ist irgendwie eine Kraft, die ein Ding ist.
Mhm.
Die eigene Angst, die kann dann niemand nehmen.
Ja. Bist du vor der Krankheit auch ein Mann gsi, der vor gewissen Sachen Angst hatte? Oder nicht?
Ich war gerne suchen.
Mhm.
Ich war gerne suchen. Das war vielleicht meine Angst, oder? Ja, ziemlich blöde Scheidung hatte ich immer. Das hat die Angst dann noch verstärkt, oder?
Mhm.
Zum Beispiel für eine neue Partnerschaft.
Ja.
Und das spielt einfach alles zusammen in das Gleiche hinein, oder?
Mhm.
Aber ja, eine riesen Freude, solchen Leuten etwas zu geben. Und gleichzeitig macht es dir Angst. Hm. Es klingt paradox, oder?
Also Angst, die eigene Angst, die dann kommt, oder?
Das ist so, ja. Und dann das Gespenst, das dahinter nachher hechelt.
Das kann man ja nicht verscheuchen, oder? Du hast gesagt, eben, du bist, wie heisst das jetzt genau, dritte?
COPD.
Mhm.
Chronisch obstruktive Lungenkrankheit.
Und die vierte, wenn man die vierte Stufe erreicht, dann
die Angst ist einfach nur am Sauerstoff.
Das Wie ist denn die Prognose für dich?
Schlecht. Es hat schon mein Vater gehabt, mein Grossvater hat es gehabt. Früher hat es mal Lungensilikose geheissen.
Mhm.
Und
Vererbt?
Heute ist es Vererbung. Es hat nichts mit dem Rauchen zu tun. Es hat nichts mit dem
mit Klimawandel. Dem genau.
Also, Klimawandel kann auch etwas sein, Lebensmittel und. Hat sicher auch einen Einfluss. Früher hat man es gar nicht gekannt. Es nimmt zu. Und es ist eine extreme Angst, die du hast. Aber jemand hockt auf der Brust.
Ja. Und zieht die Schlinge zu.
Das ist nicht psychisch bedingt, weißt du? Das merkst du körperlich. Das merkst du körperlich. Aber der Spass haben am Leben, das ist das, was mich vorwärts bringt noch. Warum ich 100% kann.
Also das ist der Spass. Spass meinst jetzt du vor allem eben das mit dem Arbeiten. Gibt es neben dem auch noch Spass in deinem Leben, wo du irgendwie nicht so...
Irgendwie nicht unbedingt. Ja. Ja. Nein, aber mit den Bewohnern, mit den Patienten sieht man ja nicht. Aber
im nahen Kontakt sein, ja.
Richtig, hier ein gutes Wort, dort ein gutes Wort und das sind wir einfach vergessen, oder?
Jetzt bist
das macht auch wieder Angst,
ja.
Dass man das vergisst einfach.
Mhm. Jetzt bist du 53, gell?
Ja.
Und du sagst, Perspektiven sind nicht gut?
Ja.
Was heisst denn das? Also heisst das, heisst, denn das?
Das muss bewusst sein, dass du nicht unbedingt alt wirst. Mhm. Und das muss dir einfach auch klar sein. Mhm.
Das muss dir klar sein und du musst dich mit dem auseinandersetzen, eben mit dem Sterben, mit dem Tod. Und
hast ja, du tue ich mich seit Jahren.
Ja.
Ich habe mal Zahntechnik gehört. Ich habe achtfache Lungenentzündung gehabt, also achtmal hintereinander Lungenentzündung gehabt.
Mhm.
Und
also du weißt eigentlich, oder?
Richtig, genau.
Wie das ist. Jetzt, was mich noch wundern nimmt, ist dann, wenn man jetzt da dran stirbt, dann ist das tatsächlich so, dass man verstickt da dran?
Nein, entweder hört das Herz einfach aufschlagen.
Mhm.
Wegen dem Sauerstoffmangel. Oder du erstickst. Und das Gefühl vom Ersticken, weil das ist das, was ich gesehen habe, letzten Dezember, einfach jemand, der auf der Brust hockt und nur das Bang ringsherum zieht, du kannst nicht mehr liegen.
Mhm.
Du hockst nur noch.
Mhm.
Du hast eine riesen Angst. Und niemand, wirklich niemand, gönnen.
Hast denn du mal darüber nachgedacht, also wenn man so in einer Situation ist, über Exit oder so? Ist das ein Thema für dich?
Ah, nicht.
Ja.
Kein Problem. Bin ich absolut dafür.
Wie?
Bin ich absolut dafür.
Aber du selber würdest, also ich meine, eben wenn man es auf diese schlimme Art und Weise, oder, es gibt ja dann einen Haufen, die irgendwie sich das nicht vorstellen können, so aus dem Leben muss jetzt gehen.
Ja. Ich habe eine Patientenverfügung, die ich im Portemonnaie habe. Das ist so. Ja, Patientenverfügung bedeutet ja nicht nur für dich selber. Es bedeutet etwas für die Kinder.
Mhm.
Ich habe eine sehr, sehr, sehr geniale Tochter.
Mhm.
Ein verdammt guter Junior. Das ist mein bester Kollege, den ich habe.
Mhm.
Und die wissen es beide.
Mhm.
Und die unterstützen mich auch.
Mhm.
Und das gibt mir dann auch wieder Kraft.
Genau.
Für eben die 100% zu arbeiten, oder?
Was kann ich dir am Schluss von so einem Gespräch, was kann ich dir am Schluss von so einem Gespräch mit in die Nacht geben?
Take it easy.
So schnell nein, gesagt.
Ich,
ja.
ich sage einfach, egal ob Galgenhumor oder schwarzer Humor,
ja.
Humor musst du haben.
Mhm. Dino, danke vielmals und behalte Humor und wer weiß,
das ist so.
Hören wir uns wieder einmal und alles Gute.
Würde mich freuen, die Sendung ist übrigens ein absoluter Knaller, den ich immer wieder am Fernsehen schauen. Das muss ich einfach sagen, Barbara.
Freut mich sehr. Und gute Nacht.
Jupp.
Mach's gut. Ciao, Tino. Tschüss.
Du. Ciao.
Ja. Da bleibt einem manchmal ein bisschen die Sprache weg nach so Geschichten. Aber wir machen weiter. Die Sendung läuft ja noch bis um eins. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr wollt erzählen, unbedingt wollt erzählen im Zusammenhang Angst um Leib und Leben. Ein plötzlich nächtlicher Angriff auf euch. Zum Beispiel ein Zimmer, das plötzlich in Brand war. Ein Kind, das ihr ins Spital bringen müsst. Alles Geschichten, die ich hören möchte. 0800 00 22 20. Wir machen mit der Helene weiter. Das ist Barbara.
Ja, hallo Barbara.
Sorry Helene. Was war es bei dir gewesen? Bist du in eine gefährliche Situation geraten?
Ja, mit meinem Sohn, ja.
Was ist passiert?
Der hat gearbeitet und der hat zu einer Kollegin gegeben, zum Hüten, oder?
Mhm.
Und die hat ein Einfamilienhaus gehabt, mit einer Galerie.
Ja.
Und der hat zu einem Gummibäuerli gespielt.
Mhm.
Und will dem Gummibäuerli nachher und geht über die Galerie ab.
Und wie tief aber geht es da? Wie viele Meter?
Das ist etwa vom ersten Stock bis ins Parterre runter.
Ja.
Und jetzt sind wir angerufen, die Frau, und hat gesagt, ich soll den Kleinen holen, der gibt nur die Achseln weh. Dann bin ich den geholt und bin zum Doktor.
Mhm.
Und der Doktor hat gesagt, ja, das ist nicht schlimm, das ist nur eine Verstauchung der Achseln, aber ich soll ihn heimnehmen und gut beobachten und schauen, wenn er so Pausen zum Ohr ausblüht, sofort mich melden.
Ja.
Und das ist tatsächlich passiert. Etwa so oben am 10 Uhr hat er zum Ohr ausblüht. Und dann habe ich mir eine Schwester angerufen, dem Doktor angerufen, wir müssen sofort ins Kinderspital, oder? Das war dann 7-jährig oder 8-jährig, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Mhm.
Und dann sind wir gegangen, hat es geheißen, oh, kritisch, ganz kritisch. Hat einfach Schädelfrakturen, oder?
Mhm.
Und dann mussten sie zuerst mich müssen behandeln, bevor sie den Kleinen behandeln konnten, oder?
Also du bist zusammengebrochen, oder wie?
Ja.
Also hast du Angst bekommen, oder was ist es gewesen?
Ja, ich hatte einfach Angstzustände gehabt, oder?
Ja.
Weil sie mir gesagt haben, ja, wir können da auch nicht mehr viel machen, oder? Den Moment, oder?
Mhm.
Und dann sind sie da verbunden und gemacht und da und... Nein, ich habe mir das schon gesagt, ich muss heim, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr da bleiben, das tut mir so weh, oder?
Mhm. Dabei wäre es ja vielleicht wichtig, oder, dass man noch dort bleibt, aber wahrscheinlich ist es auch anders gut, wenn man heimgeht, oder?
Ja, dann bin ich aber nicht heim.
Ja.
Ich bin dann zu meinem Chef gegangen, wo ich gearbeitet habe, der hat so pendelt, oder? Und dann in das ganze Zeug erzählt, dann hat er gesagt, weisst du was, wir warten bis um 12 Uhr und um 12 Uhr, nach der 12 Uhr, die wir pendeln, schauen, was ist. Mhm. Dann hat er gesagt, es ist über dem Berg, aber noch nicht gut.
Und du bist vorher schon, Entschuldigung, du bist vorher schon zu ihm gegangen und er hat vorher schon Sachen gependelt, die für dich wichtig waren.
Ja.
Du hast ihm das auch geglaubt.
Ja.
Mhm.
Ja, ich habe das geglaubt, dann habe ich im Spital angerufen. Aber am 1 habe ich angerufen, jetzt geheiss ich erst über den Berg, aber ist gegangen auf der Intensiv, ist noch nicht bewusst, er weiss noch gar nichts, er merkt noch nichts.
Ja.
Und das ist eine ganze Woche gegangen.
Ja.
Und ich glaube, dann habe ich am meisten gelitten in meinem Leben.
Mhm. Du hast ja von dir, also jetzt einmal abgesehen vom Sohn, was ja dann nachher wieder besser gegangen ist, aber eben du bist in dem Moment, bist du wie zusammengebrochen, weil du das nicht hast können mit anschauen.
Nein.
Wie hat sich denn sonst so, ja, wie hat die Angst sich um das Kind, die Angst ums Kind oder das Kind zu verlieren, wie hat sie sich geäussert, körperlich bei dir?
Ich war einfach so schwach, dass wir essen konnten, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich war einfach total am Ende.
Ja. Ja. Und hat es noch andere Personen gehabt? Also dein Mann oder?
Nein, mein Ex-Mann hat sich gar nicht darum bekümmert. Und ich durfte nur alleine gehen, intensiv, oder?
Mhm.
Und
also du musst das alles alleine tragen?
Ja.
Also deine Schwester hast du mal noch erwähnt, die war ja auch noch so.
Sie ist mit mir gefahren ins Spital, weil ich selber nicht fahren konnte, oder?
Mhm.
Und dann haben wir ihn gleich wachschütteln. Also der Doktor hat gesagt, ja, darf ich einfach nicht einschlafen, darf einfach nicht schlafen, muss einfach wach bleiben, oder?
Ja. Jetzt ist ja das gut gekommen, oder?
Ja.
Nicht?
Es ist schon gut gekommen, aber er hat immer noch gerne einen kleineren Schaden.
Was für einen?
Einfach mit Kopfweh und wenn die Sonne scheint und so. Mhm. Das bleibt das Leben lang, oder?
Wie alt ist er denn jetzt?
Ja, es ist 44.
Ah, der ist 44, aber er hat immer wieder... Hat euch das dann eigentlich zusammengeschweißt oder ist da... Also weißt du, wie hat das Erlebnis euch verändert? Dich und ihn verändert?
Also wir zwei sind immer der dick und dünn.
Ja.
Von dann an müssen, wenn er wieder nachher auf gut weg ist, er ist mir vom Arbeiten abgeholt, er wäre nie ohne, als ich nicht mitgegangen wäre.
Mhm.
Das hat uns einfach so zusammengeschweißt, oder?
Ja.
Weil wir sind immer zusammen gewesen, er hat auch nie eine Freundin gehabt, bis er in die RS gegangen ist, er hat nie eine Freundin gehabt, nichts. Wir sind immer zusammen gewesen.
Mhm. Hast du das dann auch gut gefunden, dass wir so nah gewesen sind und er keine Freundin?
Nein, eigentlich nicht, aber was wollte ich machen?
Ja, aber so die Nähe. Was hat er denn gesucht bei dir?
Einfach, er ist bei mir einfach, wie soll ich sagen, ich habe ihm einfach alles gegeben.
Mhm. Ja.
Oder ja, wir haben geschaut, dass er eine Lehrstelle hat, wir haben mit ihm gearbeitet, meine Schwester und ich, wir waren immer da für ihn. Es konnte sein, was er wollte. Oder meine Mutter. Wir waren alle da.
Mm-hmm. Eben so ein Ereignis schweißt dann eben auch zusammen.
Ja, in dem genau. Genau.
Danke dir, dass du angerufen hast und erzählt hast.
Ja, das hat mich jetzt wirklich gefreut. Oder?
Und dann wünsche ich dir jetzt eine ganz gute Nacht, Helen.
Gleichfalls, danke vielmals.
Ciao, Helen.
Ciao,
tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ja, wir machen. Da ist Barbara. Wer ist jetzt am Telefon?
Das ist der Roland.
Hallo Roland, hoi.
Ja.
Gut, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo es jetzt genau weitergeht. Aber jetzt weiss ich es, dass du am Telefon bist.
Gut, wenn wir wieder wissen.
Ja, genau. Genau. Ja, was ist bei dir? Bist du in eine gefährliche Situation gekommen?
Ja, bei mir ist das ganz kürzlich passiert. Also noch nicht mal 24 Stunden. Ich habe eine bakterielle Infektion an der Wirbelsäule gehabt und habe gestern müssen noch ein paar Messungen operiert werden. Und das war relativ kritisch gewesen.
Du bist jetzt noch im Spital, du läutest vom Spital aus an.
Ich läute vom Spital an, ja.
Unter der Decke, oder?
Bist unter, in der Decke.
Unter der Decke?
Unter der Decke, ja. Damit... Ich habe ein bisschen Fieber und muss sich gut decken.
Ja, genau. Nein, ich habe gerade schon mit dem Hörer unter der Decke, damit der Nachbar da
nicht. Nein, ich bin mir privat.
Gut, also das ist ganz plötzlich gekommen.
Nein, es ist, hat schon Vorgeschichte. Also ich habe am 25. Juli eine minimalinvasive Operation am Rücken gehabt, Dekompression.
Mhm.
Weil ich einmal einen Bandscheibenvorfall gehabt, ich habe Leistungssport gemacht.
Mhm.
Und das hat mir behoben.
Ja.
Mit einem extrem guten Arzt, gute Klinik.
Ja.
Und es ist auch extrem gut operiert worden. Ich bin dann am 30. Juli aus dem Spital entlassen worden.
Mhm.
Und es hat alles sehr gut ausgesehen. Und bin dann mit meinem Sohn, also ich bin dann heimgegangen und am 3. August mit meinem Sohn ein paar Tage habe ich auf Portugal ein bisschen an die Wärme in die Ferien, was meinem Rücken gut tut.
Genau.
Genau. Habe dann das gemacht, bin dort runtergeflogen. Und leider hat es dann am ersten Tag, wo wir angekommen sind, von Eitern aus meinem Rücken.
Mhm.
Das ist dann mal versorgt worden, in einer Medbase, also kein Arzt gewesen. Also so eine Wundversorgung ist am anderen Tag dann nicht besser gewesen. Und ich bin dann ins Spital gegangen, in die nächste gelegene Stadt in Lissabon. Das ist also, wir sind auf einer Insel gewesen, vor Lissabon, in Troia.
Mhm.
Und sind dann auf Setúbal, das ist die nächste grosse Stadt, in ein Spital. Und gleichzeitig habe ich dann eine Kollegin angerufen, die ist Anästhesistin in der Schweiz. Und die hat mir gesagt, du musst sofort ein MRI machen. Man muss feststellen, wie tief die Infektion geht. Das ist sicher etwas Bakterielles.
Ja.
In dem Spital haben sie dann leider, ist aber nicht so gut wie in der Schweiz, am Wochenende machen die kein MRI. Mhm. Und wir haben dann einfach eine Wundversorgung wieder gemacht. Der Eiter, der inzwischen gelaufen ist, wie fast ein Bach ausgedrückt. Und mir das Antibiotika verschrieben.
Und du bist, ja. bist dann wieder ins Hotel zurück? Oder bist
ich
im
bin wieder ins Hotel zurück, ja.
Und der Sohn ist immer bei dir. Wie alt ist denn der Sohn?
Der ist 12.
Der ist dann immer irgendwie auch noch da gewesen? Also
der ist immer mit mir dabei gewesen, hat mich unterstützt. Und,
ja.
Okay. Und ja, wir mussten auch Medikamente holen, weil die kommt man in Portugal. Ja, ist eigentlich in der Schweiz ist es sehr eigenartig, dass man im Spital Medikamente bekommt. Also in Portugal muss man das in die Apotheke holen, da muss man eine Apotheke suchen. Und ja, ich habe dann die Antibiotikatherapie und Schmerzmitteltherapie begonnen. Und am Abend ist das einfach dann schlimmer geworden. Mhm. Und mein Sohn hat mir dann so etwa um Mitternacht einmal, wo wir heimgelaufen sind vom Essen, auf den Rücken geschaut und hat gesagt, jetzt müssen wir sofort ins Spital.
Hat er und gesagt?
Ja, es war einfach die Binde wieder vollgesogen gewesen. Ich bin dann ins Hotel zurück, habe mein Portemonnaie genommen, Rega-Kärtchen und den Rega angerufen. Mhm. Und ja, da hat es dann den Lauf genommen. Der Rega hat mir gesagt, sie können nur Leute holen mit MRI und Arztbericht. Also, sonst kommen sie gar nicht, was ich auch verstehe.
Mhm.
Und ja, ich habe dann irgendwie eine Ambulanz organisiert. Die Nacht am Eis, die uns nach Lissabon Stadt gebracht hat, in eine grössere Klinik. Es war etwa 80 km entfernt. Das hat gut geklappt, sehr, sehr freundlich auch. Und sind dann um 3 Uhr angekommen. Und haben dann ja, mal wieder eine Wundversorgung bekommen bei diesen Ärzten. Und bis um 11 Uhr am Sonntagmorgen gewartet auf dem Gang, bis wir das MRI machen konnten.
Mhm.
Und also ein Glas Wasser, das ist natürlich so Länder, dann ist schon fast ein Luxus. Oder? Also man hätte sich dort einfach müssen. Mein Sohn hat mir auf den Schoß geschlafen. Und ja, hat sich einfach
also du hast nicht können irgendwie noch etwas organisieren, dass der Sohn wenigstens heimkommt oder so, dass der nicht auch noch, also es ist ja noch, oder? Der ist 12.
Ja, ich bin ja, der ist ja mit mir also mitgekommen, ich habe nicht einen Flug organisieren. Der Rückflug war aber am Montag geplant gewesen. Und wir haben irgendwann haben wir so einen Britschen bekommen und dort wenigstens können drauf schlafen.
Mhm.
Und ich habe den Semmeri gemacht und es ist dann relativ schnell gegangen, sind die Ärzte gekommen und haben gesagt, ja, das ist tief. Und man muss sofort operieren. Und dann habe ich gesagt, nein, ich wollte nicht in Portugal operiert werden. Und habe dann natürlich wieder den Rega angerufen. Ja, und das hat dann auch wieder ein bisschen Zeit gedauert, natürlich, bis es seinen Lauf genommen hat. Von der, ich sage jetzt, der Telefonistin bis zu den Ärzten. Und habe ein paar Mal nachgepusht, was jetzt endlich geht. Und dann um 5 Uhr habe ich dann mal einen Anruf bekommen von einer Notfallärztin von der Rega. Und er sagte, ja, das kann gar nicht, es ist so lange geht. Und ich muss sofort, schicke sofort den Flüger und ich muss sofort operiert werden. Sie sind bereits in Kontakt mit meinem Arzt, wo mich schon operiert haben. Ich habe dann um 8 Uhr im Spital sein, ist eine Ambulanz gekommen, hat mich geholt, auf den Flughafen gebracht. Der Jet hat mich dann auf Zürich gebracht. Es war eine sensationelle Erfahrung. Also gerade die Rega, die sie geleistet haben, das ist unglaublich. Die haben dann auch noch meinen Sohn wir können noch heimreiten nach Luzern. Ich wohne in Luzern. Ich bin gerade direkt auf Zürich Spital.
Ja.
Und einfach eine sensationelle Betreuung. Ich kann ins Cockpit, sich um ihn kümmert. Und ja, ich bin dann auf Zürich Spital gekommen.
Jetzt will ich aber dazwischen mal fragen, Angst. Ist Angst irgendwann auch da gewesen bei dir? In dem
du noch nicht.
Dort noch nicht?
Nein.
Also hast du nicht das Gefühl gehabt, ja lecki, was ich meine, was da alles jetzt könnte passieren, wenn das ganze Hemd und Binden und alles voll ist?
Nein, ich habe gewusst, ich muss jetzt handeln, ich muss die Schweiz machen, aber Angst, ich habe auf der Rückreise auch wieder, ist eine Anästhesistin rum gewesen, also ist immer eine Ärztin, eine Betreuerin, ist eine intensive Krankenschwester, sind so Piloten sind auf dem Flugzeug gewesen. Und ich habe mit ihr ein gutes Gespräch gehabt und ich habe gesagt, ich bin zum Glück kein ängstlicher Typ. Und das macht mir jetzt gar keine Angst. Und ja, die hat mir auch gesagt, ja, du musst keine Angst machen, aber da muss man schon schauen. Ja.
Und wann ist dann die Angst gekommen?
Ich bin in die Klinik gekommen und habe dann die Nacht noch auf dem Notfall verbracht. Ich bin eigentlich die Annahme gegangen, laut der Rega-Ärzte, dass ich die Nacht noch operiert werde und da eigentlich alles vorbereitet ist.
Ja.
Das ist nicht passiert. Und am Morgen bin ich ins Zimmer verlegt worden, dann ist der Arzt gekommen. Also mein Arzt, der mich ursprünglich operiert hat, war in der Ferien gewesen und sein Stellvertreter hat mich dann betreut.
Mhm.
Und ja, der hat mich dann, ich bin dann auch natürlich in die Isolation gekommen, weil ich ja im ausländischen Spital war. Also 24 Stunden bin ich dann in die Isolation gekommen, wegen Bakterien. Das ist ein bisschen, ja, ist lustig. Ich habe sie ja eigentlich schon gehabt.
Mhm.
Und ja, dann habe ich dann wieder müssen am 11 Uhr ein MRI machen, um da auch noch einmal zu schauen, wie tief das geht. Circa um 1 ist dann der Arzt gekommen und hat gesagt, ja, sie ist gar nicht so schlimm, es sieht gar nicht so schlecht aus. Hat dann mir die Fäden gezogen, die noch drin waren. Und wo der letzte Faden gezogen ist, hat er relativ schnell den Telefonhörer in die Hand genommen und einen Ops reserviert.
Weil? Wir sind ja gleich am Ende von der Sendung. Weil?
Ja. Weil er die Wunde, also wahrscheinlich in die Wunde reingeschaut hat und gesehen, was sie dann abgeht. Und ja, dass er so muss operiert werden. Und das ist da ja auch schon relativ schnell mit einem Formular gekommen, ich musste unterschreiben. Und er hat gesagt, dass es einfach ein High-Risk ist. Und ja, eine Schwirbelsäulenverlängerung von der Hirnhaut und Meningitis, Kopf, die ich hatte, oder auch Querschnittlähmungen. Ja, und das ist Angst gekommen, also massiv. Ja.
Und wie, also jetzt reden wir noch in den letzten anderthalb Minuten über die Angst. Vor was hast du Angst gehabt?
Ja, ich konnte nicht mehr einschätzen, ob jetzt das Todesangst ist oder ob das von einer Behinderung ist. Einfach von einem massiven Einschnitt in mein Leben oder dass ich meinen Sohn nicht mehr sehe oder meine Familie. Ja. Ja.
Und was in dem Moment, wo man so Angst hat, was hast du können machen gegen diese Angst?
Ich habe ein Beruhigungsmittel bekommen.
Beruhigungsmittel, genau. Dann ist die Not-OP gekommen. Das war jetzt vor 24 Stunden. Du liegst im Spital, im Bett. Genau. Und wie geht es dir jetzt?
Jetzt geht es mir super. Also
man hat jetzt alles verwünscht.
Man hat alles verwünscht, aber man weiss nicht, ob die Bakterien natürlich multiresistent sind oder nicht. Das checkt man jetzt noch. Es geht etwa 4 bis 5 Tage.
Jawohl.
Und dann sehe ich dann weiter. Aber ich habe weiterhin keine Angst wieder. Ja, und ich schaue vorwärts und ich weiss, dass es gut kommt.
Ich hoffe das.
Mama.
Das hoffe ich jetzt für dich, dass es irgendwie wieder gut kommt. Aber es ist schon eine wahnsinnige Erfahrung, die man macht mit diesen Ängsten, gell?
Ja, und das schmeißt auch die Familie zusammen. Und auch, sagen wieder, vielleicht Beziehungen, die nicht mehr so gut sind.
Wunderbar.
Und das ist eigentlich schön.
Danke. Wir sind am Ende jetzt.
Ja.
Aber danke vielmals, dass du angerufen hast, aus dem Spielbett und Spitalbett und alles, alles Gute.
Okay, danke vielmals. Ciao, Barbara.
Ciao, Roland. Tschüss.
Ciao.
Das war es. Nächste Woche. Auf das bin ich überhaupt nicht stolz. Habt ihr mal zum Beispiel etwas gemacht, wo ihr nachher gesagt habt, hey, nein, da bin ich voll daneben gewesen? Oder habt ihr etwas nicht gemacht und ihr gefunden habt, viel später, dort hätte ich etwas machen müssen? Dann macht mit das nächste Mal, schreibt an nachtwache@srf.ch. Bis dann, ganz eine gute Woche. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.